Ich hoffe, dass das Wetter wieder schöner wird. Die letzten Tage, bis auf gestern, war es ja schön. Aber laut den Nachrichten soll es wieder ziemlich, zumindest bei uns, kälter wieder werden, sogar Minusgrade. Ich hoffe, dass sich das schnell ändert. Schon bei den Kindern, als ich nachgefragt habe, ob sie wieder gern Schnee haben wollen, gab eine Person, die hat sehr energisch Nein gesagt. Ja, kann ich verstehen, ich bin auch eher ein Sommermensch. Ich mag Winter nicht, vielleicht für 2 Wochen und das war's. Ich weiß nicht, ich kenne das bestimmt, dass euch vielleicht eine Sache beschäftigt. Es beschäftigt euch und vielleicht ist was passiert im Leben, ihr habt was gelesen, was gehört, jemand hat was gesagt. Und ihr möchtet für euch selber herausfinden, was ist das Richtige? Ist es richtig oder falsch, was ich getan oder gesagt habe? Wie reagiere ich darauf? Ist es Gottes Wille oder nicht? Was ist Gottes Wille? Wie gehen wir damit um? Jemand einen Vorschlag? Was machen wir in so einer Situation? Es ist eine Frage. Eine einleitende Frage. Antworten? Ich weiß eine Sache, das sagt ihr bestimmt alle. Das Wort fängt mit B an. Ich sehe es an euren Lippen. Sie sind gespitzt. Beten. Natürlich, wir beten dafür. Aber ist Beten alles? Beten wir und dann wissen wir sofort, was das Richtige ist? Ich denke, es gibt noch eine wichtige Sache. Die Bibel sagt, wir sollen Gott von ganzem Herzen suchen. Das heißt, wir suchen, was sein Wille ist. Und ich bin Gott dankbar, dass wir auch sein Wort haben, wo wir suchen können. Wir haben sein Wort, wir haben den Geist der Weissagung, wir haben so viele Möglichkeiten, wo wir suchen können. Und Gott schenkt uns einfach auch durch sein Wort die richtige Antwort. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, dass wir fest gegründet sind in dem, was geschrieben steht. Als wir vor 2 Wochen, war das, die Zeit vergeht schnell, auf dem Youth and Mission Congress in Mannheim waren, fand ich die Ansprachen sehr interessant. Auch die Workshops, die da waren, und einmal der Hauptredner Ingo Sorge kam auch zu unserem Stand und dann haben wir ein bisschen miteinander geredet. Also ich finde ihn sehr sympathisch, den Ingo Sorge. Der hat so eine besondere Art, ein bisschen anders. Ja. Und ich weiß nicht, wie wir auf das Thema gekommen sind, aber es ging darum, um bestimmte biblische Themen, sei es biblische Themen, sei es theologisch. Und er erwähnte, er hat ein bestimmtes Thema genauer angeschaut, studiert, durchdacht, geschaut, was die Bibel sagt und so weiter. Und redete mit einem seiner Kollegen und dieser meinte, naja, ich habe mir das Thema nicht angeschaut und nicht studiert, aber ich denke, das ist so und so. Und für ihn war diese Antwort sehr ernüchternd. Und ich denke, das sollte auch für uns sehr ernüchternd sein, denn worauf stützen wir letztendlich das, was wir glauben? Ist es darauf, dass ich sage, ich denke, es ist so und so? Oder ist es darauf gegründet, dass wir sagen, es steht geschrieben. Ich meine, vielleicht wird der ein oder andere manchmal sagen, naja, wenn wir mit zu viel Bibeltexten oder so denken, wie die Bibel sagt, dass wir jemanden mit der Bibel erschlagen oder vielleicht mit Zitaten erschlagen. Aber ich denke mir immer, als Jesus versucht worden ist, könnt ihr euch erinnern? Matthäus 4, wie hat Jesus geantwortet bei den Versuchungen? Ich denke, Satan, ist es besser, wenn du weggehst? Nein, Jesus antwortete, es steht geschrieben. Denn das Wort hat Kraft und Macht. Das ist Gottes Wort und es kann uns helfen und stärken. Und das ist unser sicherer Weg. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In Johannes 17, Vers 17 steht geschrieben, heilige sie in deine Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das heißt, wir brauchen ein festes Fundament, worauf wir bauen können. Und das Thema, was letztendlich heute, was wir zusammen besprechen wollen, ist nichts anderes als Bibeltexte und Zitate, die wir zusammen anschauen wollen und darüber nachdenken wollen, welches Thema für uns in der heutigen Zeit wichtig ist. Und was ich für mich erkannt habe, dass es sehr wichtig ist. Ich lade euch ein, dass wir einfach, so wie ihr sitzt, einfach eure Häupter nochmal neigt, dass ich nochmal bete, für mich selber nochmal. Danke. Unser himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für den heutigen Sabbattag, den du uns geschenkt hast. Herr, hab Dank, dass wir hier sein können und über dich nachdenken können, über dein Wort, was du uns gegeben hast, damit wir näher zu dir kommen können, Herr. Herr, bitte öffne unsere Herzen, ganz besonders meins, damit ich deine Botschaft noch besser verstehe und damit wir sie nicht nur verstehen, Herr, sondern dass sie eine Veränderung in unserem Leben bewirkt, dass wir dir ähnlicher werden und noch näher zu dir kommen. Verbirg mich, Herr, ganz besonders hinter dein Kreuz. Mögen nicht meine Worte gesprochen werden, sondern deine, damit du verherrlicht wirst und du die Ehre bekommst, Herr. Wir legen alles in deine Hände und sind dir dankbar dafür, im Namen Jesu. Amen. Wenn wir es genau betrachten, jeder Tag, der vergeht, ist ein Tag näher an Jesu Wiederkunft. Letztendlich etwas sehr Erfreuliches. Desto näher oder desto mehr die Tage vergehen, desto näher kommen wir dem Tag Gottes entgegen. Die Frage, die wir uns stellen und die letztendlich auch in 2 Wochen nochmal vom Olaf Schröer betrachtet wird, auf die kommende Krise vorbereitet zu sein. Und ich denke, das Thema ist so groß, da könnte man wochenlang Themen ausarbeiten, aber ich möchte eine spezielle Sache mit euch anschauen. Und diese Sache ist für mich sehr wichtig geworden und wir haben bestimmt auch viele Predigten darüber gehört. Lasst uns einen Text lesen in Maleachi, das letzte Kapitel im Alten Testament. Kapitel 3. Lasst uns einfach Verse 22 und 23 lesen. Maleachi 3, Verse 22 und 23. Gedenkt an das Gesetz Mose, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt. Hier haben wir eine Prophezeiung, dass bevor Jesu wiederkommen wird, nämlich das zweite Kommen, dass auf jeden Fall nochmal wer kommen wird? Elia. Jetzt wird aus dem Bibelverständnis, was wir haben und aus dem, was Jesus selber gesagt hat im Neuen Testament, wird Elia nicht als Person kommen, sondern in der Kraft, im Geiste Elias. Und wir haben auch gesehen, zu Jesu Zeiten gab es auch eine Person, die im Geist Elias kam und die gesprochen hat. Wer war das? Johannes der Täufer, genau. Von daher sehen wir, aus diesen 2 Personen können wir wertvolle Botschaften für uns selber sehen, was uns vorbereitet, am Ende des Tages auch zu bestehen. Und es gibt sicherlich viele Themen, über die man reden könnte, was Johannes der Täufer oder auch Elia gepredigt haben, sei es die Gesundheitsbotschaft, sei es die Kleidungsreform, sei es über Reue, sei es egal welches Thema es ist. Es gibt viel daraus zu ziehen, aber das wird nicht unser Thema heute sein. Es wird eigentlich darum gehen, wie und was wurde gesagt. Wenn wir uns mal zurückblicken zur Zeit Elias, aber auch zur Zeit Johannes des Täufers. Wie war der Zustand des Volkes? Wem hat denn Johannes der Täufer oder Elia gepredigt? Hat Elia den Heiden gepredigt? Hat Johannes der Täufer vorwiegend den Ungläubigen gepredigt? Also den Heiden, die von Gottes Wort nichts wussten? Wenn wir anschauen, beide hatten Botschaften an das Volk Gottes. Sowohl zur Zeit Elias, das Volk Israel war Schritt für Schritt dem Standard, dem Ideal abgefallen. Immer mehr haben sich anderen Sachen beschäftigt und haben sich von Gott abgewendet. Sünden haben sich eingeschlichen und wir wissen, Sünden trennen von Gott und Gott war nicht glücklich darüber, dass sein Volk sich von ihm getrennt hat. Und die Personen haben es nicht mal gemerkt. So hatte sowohl Elia als Johannes, der Täufer, eine klare Botschaft. Sie sollten diese Botschaft, das, was sie von Gott trennt, auch denen mitteilen. Wie sind sie damit umgegangen? Was haben sie gesagt? Waren vielleicht diese Formulierungen schwierig für sie? Sind die Botschaften von damals auch heute für uns noch gültig? Das ist die Frage, die wir uns zusammen anschauen wollen. Lass uns was zusammen lesen aus Patriarchen und Könige. Es ist ganz natürlich, dass der Missetäter, vielleicht lesen wir noch einen Text vorher in 1. Könige, 1. Könige Kapitel 18, Vers 17. In der Zeit, in der wir uns befinden, die Regenzeit ist ausgefallen, es ist Dürre und Gott sendet Elia, dass er wieder zum König Ahab gehen soll. Und er trifft ihn letztendlich. Und interessant ist, was dann in dem Vers 17, was Ahab zum Elia sagt. Und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du da, der Israel ins Unglück bringt? Hier sehen wir letztendlich die Dürre, die kam, kam deswegen wegen den Sünden des Volkes, wegen dem Abfall vom Volk Gottes. Aber hier beschuldigt letztendlich dann der König Ahab, wen? Wer soll schuld sein für das ganze Unglück, was passiert ist? Der Bote. Der Bote, der Gottes Botschaft letztendlich ausgeführt hat, er ist schuld. Und wir lesen diesbezüglich im Patriarchen und Könige: Es ist ganz natürlich, dass der Missetäter die Boten Gottes für die Nöte verantwortlich macht, die eine Folge seines Abweichens vom Wege der Gerechtigkeit sind. Menschen, die sich in Satans Machtbereich begeben, können die Dinge nicht mehr so betrachten, wie Gott sie sieht. Wird ihnen dann die Wahrheit wie ein Spiegel vorgehalten, werden sie zornig bei dem Gedanken, dass man sie zurechtweisen wolle. Durch die Sünde verblendet, weigern sie sich zu bereuen. Sie meinen, Gottes Knechte hätten sich gegen sie gewandt und verdienten selbst schärfste Kritik. Bedeutet, der Prophet, der Botschafter Gottes, will etwas Gutes den Leuten tun, sagt ihnen letztendlich, was ihn von Gott trennt, aber die Leute sind so verblendet in ihrer Sünde, dass sie sich so betroffen fühlen, dass sie zornig sind, wie hier steht, und denken, der hat was gegen mich. Und letztendlich, was machen sie? Sie fangen den Botschafter dann zu kritisieren. Und ich denke, wir stehen vielleicht manchmal auch in der Gefahr, und wir sollten uns selber prüfen, auch wenn wir eine Botschaft, Ermahnung, was auch immer bekommen, wie gehen wir damit um? Gehen wir damit um, dass wir ins Gebet gehen und uns prüfen und sagen, Herr, ist es tatsächlich so? Ich denke, Gott spricht auch manchmal durch die Feinde zu uns, wo wir uns selber prüfen sollten, Herr, ist es wirklich so? Deswegen sollten wir dann im Wort suchen. Lass uns weiterlesen. Ist diese Botschaft zu sagen, wo das Problem ist, heutzutage noch gültig? Weiter steht geschrieben, heutzutage ist die Äußerung strengen Tadels ebenso notwendig. Denn schwerwiegende Sünden trennen die Menschen von Gott. Untreue wird schnell modern. Wir wollen nicht, dass diese über uns herrsche. Ist die Sprache tausender. Die einschmeichelnden Predigten, die so oft gehalten werden, hinterlassen keinen bleibenden Eindruck. Die Posaune gibt keinen klaren Ton. Die lauteren, durchdringenden Wahrheiten des Wortes Gottes treffen nicht mehr mitten ins menschliche Herz. Viele angebliche Christen würden auf die Frage nach ihren wahren Empfindungen einwenden: Muss man denn so deutlich werden? Sie könnten ebenso gut fragen, ob es nötig gewesen sei, dass Johannes der Täufer zu den Pharisäern sagte: Ihr Otterngezüchte, wer hat denn euch gewiesen, dass ihr dem zukünftigen Zorn entrinnen werdet? Weshalb musste er den Zorn der Herodias dadurch herausfordern, dass er Herodes vorhielt, sein Zusammenleben mit der Frau seines Bruders sei gesetzeswidrig? Der Vorläufer Christi verlor infolge seiner freimütigen Äußerung das Leben. Hätte er nicht seinen Weg gehen können, ohne das Missfallen derer zu erregen, die in Sünden dahin lebten? So haben Männer argumentiert, die treue Hüter des Gesetzes Gottes hätten sein sollen, bis schließlich Berechnung an die Stelle von Glaubenstreue rückte und Sünde ungerügt blieb. Wann wird ehrliche Zurechtweisung noch einmal in der Gemeinde vernommen werden? Ich denke, das Zitat spricht für sich. Kommen uns auch manchmal die Gedanken, dass sie sagen, muss man denn jetzt wirklich genau diese Sünde auf den Punkt bringen? Muss man es jetzt sagen? Aber wir werden im Laufe dieses Studiums sehen, warum das wichtig ist. Worte von unzweideutiger Offenheit, wie du bist der Mann, die Nathan zu David sprach, sind heutzutage nur selten von den Kanzeln zu vernehmen und in der Tagespresse zu lesen. Wären sie nicht gar so selten, könnten wir öfter erleben, wie sich die Macht Gottes unter den Menschen offenbart. Als ich das gelesen habe, musste ich erst mal stutzen. Bedeutet, wenn wir oft den Menschen sagen würden, und wie wir das sagen, kommen wir dann später darauf, aber wenn wir sagen würden, wo das Problem liegt, mit der richtigen Motivation, die wir auch noch genauer anschauen werden, dann, steht geschrieben, könnte sich die Macht Gottes unter den Menschen noch mehr erheben. Wie sieht es bei Johannes den Täufer aus? Nie bestand ein größeres Bedürfnis an treuen Warnungen, Ermahnungen, an geradlinigem, konsequenten Handeln als jetzt. Satan ist mit großer Macht herniedergekommen und er weiß, dass er wenig Zeit hat. Er überflutet die Welt mit gefälligen Fabeln und das Volk Gottes liebt es, wenn schmeichlerische Worte zu ihm gesprochen werden. Sünde und Ungerechtigkeit werden nicht verabscheut. Es wurde mir gezeigt, dass Gottes Volk festere und entschlossenere Anstrengungen machen muss, die Hereinkommen der Finsternis zurückzudrängen. Das genaue Werk des Heiligen Geistes wird jetzt dringender benötigt als jetzt zuvor. Unbesonnenheit muss abgeschüttelt werden. Wir müssen uns aus der Schlafsucht erheben, die unseren Untergang bedeutet, wenn wir nicht widerstehen. Satan hat einen machtvollen, beherrschenden Einfluss über Gemüter. Prediger und Volk sind in Gefahr, auf Seiten der Mächte der Finsternis erfunden zu werden. Es gibt heute keine neutrale Stellung mehr. Wir sind entweder entschieden fürs Rechte oder entschieden fürs Verkehrte. Christus hat gesagt, wer nicht mit mir ist, der ist wider mich und wer nicht mit mir sammelt, der zerstreut. Oft haben wir manchmal so eine Einstellung, dass wir sagen, naja, ich bin neutral. Aber wenn wir das genauer betrachten, dann sehen wir, eine neutrale Stellung gibt es eigentlich nicht. Gott sagt entschieden, wir sollen wählen. Entweder links oder rechts. Für das Verkehrte oder für das Rechte. Von daher ist es für uns eine wichtige Entscheidung, die wir treffen müssen. Was uns dann zum Bibeltext führt, in Jesaja 58. Im Bibelkommentar steht geschrieben, meine Brüder, ihr müsst Jesaja 58 sorgfältiger studieren. Dieses Kapitel zeigt uns den einzigen sicheren Weg. Das ganze Kapitel betrifft diejenigen, die in der jetzigen Zeit der Weltgeschichte leben. Beschäftigt euch mit diesem Kapitel, denn es wird in Erfüllung gehen. Letztendlich können wir dann sagen, es ist letztendlich eine Prophezeiung, die wir haben in Jesaja 58. Und ich kann euch nur animieren, dass ihr mal für euch selber Jesaja 58 studiert. Das ganze Kapitel ist sehr interessant und für uns notwendig, damit Gottes Kraft sich in uns entfaltet. Aber wir wollen uns nur auf die ersten zwei Verse heute beschränken. Jesaja 58, Vers 1 und 2. Steht geschrieben, rufe aus voller Kehle, schone nicht, erhebe deine Stimme wie ein Schofferhorn und verkündige meinem Volk seine Übertretungen und dem Haus Jakob seine Sünde. Sie suchen mich Tag für Tag und begehren meine Wege zu kennen, wie ein Volk, das Gerechtigkeit geübt und das Recht seines Gottes nicht verlassen hat. Sie verlangen von mir gerechte Urteile, begehren die Nähe Gottes. Also wenn ich die zwei Verse lese, auf den ersten Blick scheint für mich, als wären die zwei Texte fast ein Widerspruch. Auf der einen Seite wird gesagt, sag mein Volk ihre Sünden und Übertretungen, wie einen klaren Ton, damit sie es auch verstehen. Auf der anderen Seite steht geschrieben, sie suchen mich Tag für Tag, das Volk. Sie wollen meine Wege kennen. Sie tun so, als würden sie Gerechtigkeit üben. Sie verlangen von mir gerechte Urteile, begehren meine Nähe. Aber in Gottes Augen sieht es ganz anders aus. Obwohl sie das vorgeben, dass sie das letztendlich tun, sehen ihre Handlungen ganz anders aus. Und wenn wir das genauer studieren, sehen wir, dass wir ganz viele Parallelen auch zu Offenbarung 3 haben. Den Zustand an Laodicea, wo auch genau geschrieben steht, es ist das gleiche Problem. Man denkt, es ist alles gut, aber Gott sieht es ein bisschen anders. Warum sieht es Gott anders? Was ist letztendlich, wenn man das genauer anschaut, was ist das Problem? Warum muss man denn so hart sein? Warum muss man die Sünde bei Namen nennen? Geht es nicht anders? Ich denke, das ist der springende Punkt, den wir uns heute anschauen wollen. Und vorher möchte ich euch erstmal zeigen, eine Gefahr, die passieren kann, wenn wir es nicht tun. Ihr kennt bestimmt Eli. Eli, der Hohepriester, der letztendlich, wo Samuel bei ihm aufgewachsen ist. Eli hatte auch zwei Söhne. Die zwei Söhne, die haben leider nicht den Weg des Herrn gewählt und sind am Ende umgekommen. Genauso wie Eli selber. Und obwohl Eli, als ich das gelesen habe, wenn man seine Charaktereigenschaften liest, das sind so viele gute Charaktereigenschaften. Wir lesen mal. Eli war ein guter Mann, rein, was die Moral anbetraf. Wie viele sind es von uns heute? Aber er war zu nachgiebig. Er zog es sich Gottes Missfallen zu, weil er versäumte, die schwachen Punkte in seinem Charakter zu festigen. Er wollte die Gefühle von niemandem verletzen und hatte keinen moralischen Mut, die Sünde zu tadeln und zurechtzuweisen. Seine Söhne waren verdorben, aber er entließ sie nicht aus ihrem Amt. Diese Söhne entweihten das Haus Gottes. Er wusste es und war traurig darüber, denn er liebte Reinheit und Gerechtigkeit. Und doch besaß er nicht genügend moralische Festigkeit, das Übel zu unterdrücken. Er liebte Frieden und Harmonie und nahm Unreinheit und Verbrechen immer weniger wahr. Er war ein guter Mann, rein. Er liebte die Reinheit und Gerechtigkeit. Aber dieser eine kleine Punkt, er hatte nicht den Mut, mit den Menschen über die Probleme oder diesen Fehler zu reden, über die Sünde zu reden. Und das Erschreckende bei der ganzen Sache ist, obwohl Frieden und Harmonie, er liebte das. Und es ist ja auch gut, dass wir, es steht ja geschrieben, sofern es möglich ist, sollen wir Frieden mit jemandem allen haben. Aber wenn es dann um Fehler, um Sünden geht, und er hat sie nicht letztendlich in Angriff genommen, steht geschrieben, nahm er immer weniger Unreinheit und Verbrechen wahr. Seine Sensibilität, was falsch ist und gut ist, ist nach unten gegangen. Er hat es nicht mehr gemerkt, was gut oder schlecht mehr ist. Aus dem Grund, weil er den Weg nicht gegangen ist, den Menschen zu helfen. Und ich betone hier, den Menschen zu helfen, weil es geht nicht darum, letztendlich, wenn es um Sünden geht, um jemanden fertig zu machen. Da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Gut, hier noch ein Zitat von Eli. Eli war höflich, liebevoll und freundlich und hatte wahres Interesse am Dienste Gottes und dem Wohlergehen seines Werkes. Er war ein Mann, stark im Gebet. Wenn ich das lese, liebevoll, freundlich, am Dienst Gottes interessiert, ein Mann des Gebets. Aber es fehlte ihm, er hatte keine Charakterfestigkeit, Sünde zu tadeln und Gerechtigkeit gegenüber dem Sünder auszuüben, sodass Gott sich auf ihn verlassen konnte, Israel reinzuhalten. Warum ist es wichtig, sowas zu sagen? Und ich denke, da kommen wir zu einem wichtigen Punkt, dass wir vielleicht heutzutage ein falsches Verständnis haben, was Liebe bedeutet. Wir erkennen, wir leben in der Zeit der Medien. Es werden so viele Sachen uns vorgelegt, was richtig oder falsch ist. Wenn wir heutzutage schauen, wenn wir allein schon die Ehe anschauen, wird heute in der Welt propagiert, naja, wieso musst du mit jemandem verheiratet sein? Du kannst mit ihm zusammenleben, du kannst alles machen, du musst nicht mit ihm verheiratet sein. Und wenn es nach ein paar Jahren nicht mehr funktioniert, dann kommt der Nächste. Wir haben so viele schwierige Sachen, die uns vorgetragen werden, dass wir letztendlich durch das Anschauen beeinflusst werden. Und ich denke, in dem Punkt, was Liebe anbetrifft, haben wir vielleicht auch manchmal ein falsches Verständnis, wie Gottes Liebe ausschaut. Hat Gottes Liebe was mit Ermahnung und Zurechtweisung zu tun? Lass uns mal einen Text lesen. In Offenbarung Kapitel 3. Wir haben es vorhin angesprochen. Das ist Jesu Zeugnis an die letzte Gemeinde von den sieben. Und da spricht Jesus in Vers 19. 3 Vers 19 Offenbarung. Alle, die ich lieb habe, oder die ich liebe, je nachdem welche Übersetzung, die überführe und züchtige ich. So seid nur eifrig und tut Buße. Alle, die ihr liebt, überführt ihr und züchtigt auch. Wie können wir das zusammenbringen? Was bedeutet das? Und das ist das einfache Verständnis, was wir haben müssen. Was macht Sünde? Der Zeit willen sparen wir uns diesen Text, könnt ihr nachschauen. In Jesaja 59 steht geschrieben, was trennt uns von Gott? Die Sünden und Übertretungen. Das bedeutet, Sünden und Übertretungen legen einen Riss zwischen die Beziehung zwischen mir und Gott. Wegen dieser Sünde, angefangen von Adam, musste letztendlich unser Gott, wir haben das heute in der Lektion studiert, ich weiß nicht in welcher Gruppe, je nachdem wo man war, musste Gott kommen und für uns sterben, damit dieses Problem gelöst wird. Er hat sich erniedrigt, alles für uns getan, damit dieses Problem gelöst wird. Aber dieses Problem besteht weiterhin, wenn wir weiterhin darin folgen. Und oft machen wir das ja auch unbewusst. Es ist ja nicht so, dass wir die ganze Zeit nur mit voller Absicht sündigen. Deswegen steht auch in Hebräerbrief Kapitel 10, sagt Paulus, dass wir uns einander ermahnen sollen zur Liebe und überhaupt auch ermahnen, damit wir am Ende bestehen können. Denn oft sehe ich einen Fehler nicht. Erst letztens hat mein Bruder gewisse Sachen gesagt. Und ich muss eingestehen, ja, das war falsch. Aber wie reagieren wir darauf? In der heutzutage sind wir manchmal so allergisch geworden, wenn jemand uns was sagt. Dann, wie, ich? Nein, ich bin doch gut genug. Wir sollten uns ernsthaft überlegen, auf der einen Seite, wie reagiere ich auf Ermahnung, auf der anderen Seite, will ich meinem Nächsten helfen? Will ich letztendlich dieser Person helfen, da rauszukommen? Weil dieser Punkt, klein oder groß, trennt ihn von Gott. Wahre Liebe will zuerst Gott ehren und Menschen retten. Wer diese Liebe besitzt, wird nicht der Wahrheit ausweichen, um sich vor der unangenehmen Folgen ehrlicher Worte zu bewahren. Wenn Menschen gefährdet sind, werden Gottes Diener niemals auf sich selbst Rücksicht nehmen, sondern sagen, was ihnen aufgetragen ist und sich weigern, das Böse zu entschuldigen oder zu beschönigen. Wenn uns Menschen wichtig sind, dann werden wir zu ihnen diese Botschaft bringen. Wir sind Gottes Stellvertreter auf Erden. Jede ihnen anklebende Sünde trennt sie von Gott und entehrt in besonderer Weise seinen Namen, indem den Feinden seines heiligen Gesetzes Gelegenheit geboten wird, sein Werk und sein Volk zu schmähen, das er als das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, das heilige Volk, das Volk des Eigentums bezeichnet hat. Jede Sünde, nicht nur, dass sie uns von Gott trennt, sondern sie entehrt Gottes Namen. Es geht nicht immer nur um uns. Es geht darum, was sie Gott antut. Dass das, was wir tun, ein schlechtes Licht auf Gott wirft. Uns wurden die heiligsten Wahrheiten anvertraut, die jemals sterblichen Menschen auf der Erde übermittelt wurden. Und doch waren wir als Volk dem Anvertrauten untreu. Treulose Sabbathalter sind die schlimmsten Feinde, die Wahrheit je haben kann. Wenn diejenigen, die sich zur Wahrheit bekennen, sie ausleben würden, würde der Herr seinen Namen unter ihnen verherrlichen und sie zu einem starken Volk machen. Das ist für mich ein Ansporn, den ich gerne in die Tat umsetzen möchte. Gott will seinen Namen verherrlichen und uns zu einem starken Volk machen. Aber wir müssen die Wahrheit ausleben. Reden und diskutieren in der Sabbatschule ist schön, aber ausleben ist viel wichtiger. Gott hat im 3. Mose, Kapitel 19, etwas gesagt, was Jesus dann letztendlich auch zitiert hat im Neuen Testament, wo es darum ging, das erste Gebot, liebe Gott von ganzem Herzen, steht in 5. Mose, und dann liebe deinen Nächsten wie dich selbst, haben wir in 3. Mose 19 beschrieben. Und lass uns vorher noch ein paar Texte lesen, 15 bis 17. 19, 15 bis 17. Ihr sollt keine Ungerechtigkeit begehen im Gericht, du sollst weder die Person des Geringen ansehen, noch die Person des Großen ehren, sondern du sollst deinen Nächsten gerecht richten. Du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Du sollst auch nicht auftreten gegen das Blut deines Nächsten. Ich bin der Herr. Ich denke, das ist vielleicht eine Sache, die wir vielleicht unbewusst machen. Hier steht, du sollst nicht als Verleumder umhergehen unter deinem Volk. Ein anderes Wort für Verleumder wäre Verkläger. Wir wissen, wer der Verkläger der Brüder ist. Gehen wir hinten rum und dann erzählen wir schlechte Sachen über die oder andere Person und gehen nicht das Beispiel von Jesus, dass er uns gesagt hat, wenn wir etwas haben gegen die Person, geh zu ihm hin. Weil Ziel der ganzen Sache ist doch, wir wollen Menschen retten. Glauben wir können Menschen retten, wenn wir drumherum reden und sie vor anderen schlecht machen? Da können wir keine Menschen retten. Deswegen ist Jesus Gebot, geh hin. Wenn dein Bruder gegen dich gesündigt hat oder er etwas gegen dich hat oder was auch immer, geh hin, versöhne dich mit ihm. Denn letztendlich, wir wollen doch alle einmal mit Gott zusammen sein. Und Vers 17, du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, dass du nicht seinetwegen Schuld tragen musst. Das heißt, wenn ich meinen Bruder hasse, dann weise ich nicht zurecht. Also für mich war das ein bisschen erstmal schwierig zu verstehen. Okay. Weil oft wird ja gesagt, wenn ich jemandem was sage, du magst ihn nicht, du willst ihn nur fertig machen und dann, was auch passieren kann, darauf kommen wir gleich. Aber letztendlich, Gottes Botschaft heißt, wenn mir ein Bruder, eine Schwester am Herzen liegt und ich sie liebe, dann will ich sie zurechtweisen, denn in Vers 18 steht geschrieben, du sollst nicht Rache üben noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Wenn einer von uns auf dem schlechten Weg sein sollte, mal angenommen, ich gehe auf dem falschen Weg oder jemand von euch geht auf dem falschen Weg, würdet ihr gern es wünschen, dass euch jemand sagt, wenn ihr auf dem schlechten Weg seid? Stellt euch vor, ihr geht die Straße entlang und es ist dunkel und in 3 Metern ist ein Abgrund. Die Taschenlampe hat leider den Geist aufgegeben. Natürlich wollen wir dann, dass uns jemand sagt, hallo, stopp, in 3 Metern geht es ganz steil nach unten. Genauso ist es auch mit den anderen Menschen. Wenn wir sie wirklich lieben, wollen wir sie wieder auf den richtigen Weg bringen. Aber wir müssen natürlich aufpassen, denn es gibt immer 2 Extreme. Der eine Extreme ist, wie wir schon angesprochen haben, indem wir sagen, Liebe, Liebe, verdrehen die Liebe Gottes letztendlich und sagen, man sollte nichts sagen, Gott wird sich schon alleine darum kümmern. Aber wir haben gesehen, dass Gottes Wort was anderes sagt. Die andere Extreme ist, dass man Gefahr läuft, kritiksüchtig zu werden. Und dann nur noch auf die Fehler der anderen schaut. Wo sind Fehler? Und das sollte nicht sein. Wir müssen selber unsere Motivation prüfen. Und so wie Jesus auch gesagt hat, bevor ich was herausnehme von dem anderen, den Splitter, sollte ich erst den Elefanten aus meinem Auge rausnehmen. Jesus sagt nicht, du sollst gar nicht den Splitter herausnehmen. Jesus sagt, prüfe dich erstmal selbst. Prüfe dich selbst, ob du richtig siehst. Hast du die richtige Motivation dafür? Denn das ist das Entscheidende. Will ich jetzt ihm das sagen, weil er mir wichtig ist? Weil ich ihm helfen möchte? Oder will ich ihn nur vielleicht fertig machen? Das sollten wir immer prüfen. Auf der anderen Seite, wenn wir selber zurechtgewiesen werden, dürfen wir eine Sache nie vergessen, dass wir nicht selber in Sünde fallen, indem wir die Person verurteilen. Oft vielleicht passiert es, wenn uns jemand was sagt, diese Person hasst mich, deswegen hat sie es gesagt. Diese Person kann mich nicht ausstehen, deswegen hat sie es gesagt. Diese Person macht es deswegen und deswegen. Und da müssen wir aufpassen. Denn die Sünde zurechtzuweisen bedeutet, die entsprechende Tat, nehmen wir einfach Stehlen, Götzendienst, was auch immer, diese Tat zurechtzuweisen, auf gar keinen Fall die Motivation der Person in Frage zu stellen. Denn wissen wir, was im Herzen des anderen vor sich geht? Weiß ich, wenn ein Bruder zu mir kommt und mir sagt, was ich falsch gemacht habe, was im Herzen ist? Kann ich sagen, Er macht es deswegen und deswegen. Also ich kann es nicht. Denn nur einer kann ins Herz reinschauen, das ist Gott allein. Wenn wir das tun, dann machen wir uns zu Göttern. Und darauf müssen wir aufpassen. Das bedeutet verurteilen. Lasst uns 2. Thessaloniker 2, Verse 9 und 10 noch lesen. In den ganzen Kapiteln geht es ja um die letzte Zeit, wie Satan wirken wird. Und dann steht geschrieben, indessen kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführung der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen, weil sie die Liebe zur Wahrheit nicht angenommen haben, durch die sie hätten gerettet werden können. Entscheidend am Ende zu bestehen ist die Liebe zur Wahrheit. So wie sie in Jesus Christus ist, so wie er es uns vorgelebt hat, so wie er es in unserem Wort auch gegeben hat. Wenn wir diese Liebe nicht haben, die richtige, die wahre Liebe, dann wird Satan durch seine Wunder und alles, was er da tut, wie es vorhin geschrieben, Zeichen und Wunder und betrügerische Kräfte, werden wir letztendlich verführt und verloren gehen. Und das ist nichts anderes, als was in Offenbarung 13 geschrieben steht, dass dann Feuer vom Himmel kommen wird. Ist auch ein Wunder, was kommen wird. Und wir können, was bedeutet Feuer? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, was man sagen kann in der Bibel, was Feuer ist. Aber eine Sache, die ich jetzt beim Youth Mission drüber nachgedacht habe, beim Workshop von Christopher Kramp, die mir dann gekommen ist. In dem Workshop ging es darum, dass Gott ein verzehrendes Feuer ist, wie es im Hebräerbrief geschrieben steht. Im Hohelied steht aber auch geschrieben, dass Liebe ein verzehrendes Feuer ist. Dass das am Ende der Zeit wird Gottes Liebe letztendlich sie vernichten. Weil Gott ist Liebe. Naja, wenn Liebe auch Feuer ist und am Ende der Zeit Feuer vom Himmel kommen wird, kann es sein, dass Satan versuchen wird, eine falsche Liebe in die Welt hineinzuprojizieren, wo es nur um Sentimentalität geht, wo es nur darum geht, nicht das Richtige zu tun, nicht den Menschen zu warnen. Und tatsächlich im großen Kampf steht geschrieben, die spiritistischen Lehrer behaupten tatsächlich, wer Böses tut, der gefällt dem Herrn und zu solch hat er, oder wo ist der Gott, der da strafe. Gottes Wort aber sagt, wer denen, die Böses gut und Böses und Gutes Böses heißen, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen. Wohl verändert der Spiritismus jetzt seine Form, verbirgt einige seiner verwerflichen Züge und hängt sich ein christliches Mäntelchen um. Dass seine Aussprüche in öffentlichen Reden und in der Presse sind dem Volke schon seit Jahren bekannt, in ihnen offenbart sich sein wirklicher Charakter. Diese Lehren können weder geleugnet noch verborgen werden. Selbst in der gegenwärtigen Form ist die Täuschung weit davon entfernt, der Duldung würdiger zu sein als früher. In Wirklichkeit ist sie gefährlicher, weil sie weit verfänglicher ist. Während sie früher Christus und die Bibel verwarf, gibt sie nun vor, beide anzunehmen. Doch wird die Bibel in einer Weise ausgelegt, die dem nicht erneuerten Herzen gefällt. Während ihre ernstesten und wichtigsten Wahrheiten als wertlos hingestellt werden. Man spricht von der Liebe als der Haupteigenschaft Gottes, erniedrigt sie aber zu einer schwachen Gefühlsseligkeit, die wenig Unterschied macht zwischen dem Guten und dem Bösen. Gottes Gerechtigkeit, seine Verdammung der Sünde, die Forderung seines heiligen Gesetzes werden nicht beachtet. Das heißt, die Liebe zu erhöhen, ohne die anderen Charaktereigenschaften Gottes, ist Spiritismus. Wir brauchen eine Ausgewogenheit. Sowohl die Liebe Gottes ist wichtig, als auch Gottes Gesetz und auch die Verdammung der Sünde. Die Sünde ist etwas Schreckliches. Und ich denke, das ist etwas, was wir verstehen müssen. Wie schlimm letztendlich Sünde ist. Und wenn wir das verstehen, dann werden wir auch dann damit anders umgehen. Und ich erinnere mich, als ich ein Zitat mal gelesen habe, das mir sehr zu Herzen ging. Es beschreibt, wie Satan vor den Thron Gottes kommt. Und dann sagt, ist das dein Volk? das, was hier sündigt, diese schlechten Sachen macht, und du bist für sie gestorben? Und Jesus blickte nur mit Tränen in den Augen und sagte gar nichts. Was soll Jesus sagen? Was soll er sagen? Für sein Volk, das er alles gegeben hat. Sowohl in der Vergangenheit als auch in der Zukunft. Er hat versprochen, immer bei ihnen zu sein, nicht alleine sie zu lassen. Bei dem Kampf gegen das Unrecht, gegen die Sünde zu helfen. Er will es machen. Aber wie wenig nutzen wir das? Wie oft entscheiden wir uns gegen Gott, anstatt Gott die Ehre zu geben und ihn zu bekennen? Wie oft verleugnen wir ihn? Wie oft machen wir das? Wer Christus bekennen will, muss ihn ständig in sich tragen. Er kann nichts mitteilen, was er nicht empfangen hat. Seine Nachfolger mögen seine Lehre in glänzender Beredsamkeit verkündigen. Sie mögen mit den Worten des Heilandes arbeiten und ihn doch nicht bekennen. Es sei denn, sie besitzen die Sanftmut und Liebe Christi. Wir können so viel reden und arbeiten für Gott, aber wenn wir seine Sanftmut und Liebe nicht haben, nützt es uns nichts. Ein Geist, der mit dem Geist Christi nicht übereinstimmt, verleugnet ihn. Gleich viel, welche Bekenntnis er ablegt. Wenn wir nicht mit seinem Geist übereinstimmen, wir können noch so sagen, wir sind Christen, wir machen dies oder jenes. Aber wenn wir nicht mit den Taten übereinstimmen, Christus verleugnen kann man durch üble Nachrede. Wir haben das vorhin schon erwähnt. Wie oft wird schlecht geredet außenrum? Und damit wird nicht nur gemeint jetzt, wenn man eine Tatsache bespricht, wie oft werden Leute angeklagt außen, über sie wird diskutiert, man hat nicht mal vorher mit ihnen gesprochen. Will man das tun, um Menschen zu retten? Törichtes Geschwätz, wie oft reden wir über unsinnige Sachen? So wie durch unaufrichtige und unfreundliche Worte. Wie oft kann das uns passieren? Man kann ihn dadurch verleugnen, dass man den Bürden des Lebens ausweicht und sündigen Vergnügungen nachgeht. Das heißt, wenn Gott eine Aufgabe für dich hat, so wie bei Jona oder anderen, weichen wir den einfach aus. Christus verleugnet ferner, wer sich der Welt anpasst, sich unhöflich verhält, sich an seinen eigenen Ansichten berauscht, selbstgerecht ist, an Zweifeln festhält, sich unnötige Sorgen macht und sich trübsinnigen Gedanken hingibt. In all diesen Dingen beweist ein Mensch, dass Christus nicht in ihm ist. Wenn ich aber verleugne vor den Menschen, den will ich auch verleugnen vor meinem himmlischen Vater, sagt Christus. Jesus hat so viel für uns getan. Und wenn wir an ihn denken und was er für uns getan hat, dann können wir nicht anders, als für ihn einzustehen. Dann sollten wir danach trachten, näher zu ihm kommen. Das zu leben, was er uns gegeben hat. Er hat uns alle Möglichkeiten gegeben, ein Leben zu führen, wie es ihm gefällt. Und wenn wir mehr darüber nachdenken würden, was Sünde ihm angetan hat und immer noch tut, wenn wir darüber nachdenken, wie schmerzvoll für ihn es ist, wenn er angeklagt wird, was will dein Volk? Dafür bist du gestorben? Wenn wir wirklich realisieren, was Sünde tut, wird es uns auch verändern. Wir würden alles andere mit anderen Augen sehen. Wir würden uns verhalten ganz anders, persönlich, aber auch zu anderen Menschen gegenüber. Denn letztendlich, wir wollen ja, dass wir alle vereint sind mit Gott, nicht getrennt. Und Sünde trennt uns leider von Gott. Der ganze Himmel ist überaus verwundert, dass wenn die Liebe, welche so umfassend, so tief, so reich, so erfüllend den Menschen, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus kennen, dargestellt wird, sie trotzdem so gleichgültig, so kaltherzig und ungerührt sind. Manchmal denke ich mir, wenn wir sagen, Jesus ist für uns gestorben, ist es manchmal schon so wie eine Floskel geworden. Jesus ist gestorben. Aber der ganze Himmel ist verwundert, wie wir diese Liebe nicht begreifen können, die so tief, so reich, so groß ist, was Gott für uns getan hat. Wir sollten darüber mehr nachdenken. Denn was die Welt heute am nötigsten braucht, sind Menschen, die sich um keinen Preis kaufen lassen, die absolut aufrichtig und wahrhaftig sind, Menschen, die sich nicht scheuen, Sünde beim Namen zu nennen, deren Gewissen so auf ihre Pflicht ausgerichtet ist, wie die Magnetnadel zum Pol. Menschen, die auch dann noch für das Recht eintreten, wenn darüber der Himmel einzustürzen droht. Für das Recht nur so einzustehen, können wir, wenn wir festgewurzelt sind in der Liebe Gottes. Denn dann werden wir uns nicht fürchten, was werden die anderen Menschen sagen. Denn die Liebe Gottes treibt uns dazu, dass wir für Gerechtigkeit einstehen, für das Recht einstehen und etwas sagen, weil wir den anderen Menschen retten wollen. Bald werden die Gläubigen durch harte Anfechtung geprüft werden. Ein großer Teil derer, die jetzt wie echtes Gold scheinen, wird sich als wertloses Metall erweisen. Wenn der Glaube an Jesus Christus am meisten verachtet und sein Gesetz am heftigsten geschmäht wird, dann sollten unser Eifer am heißesten, unser Mut und unsere Standhaftigkeit am entschlossensten sein. Die Wahrheit und Gerechtigkeit verteidigen, wenn die Mehrheit von uns verlässt, den guten Kampf nicht aufgeben, wenn auch nur wenige ihn verteidigen. Das wird unsere Prüfung sein. Es wird die Zeit kommen. Und vielleicht merkt es auch der eine oder andere, auch jetzt schon, wo die Mehrheit uns verlässt, aber man trotzdem für das Richtige und für die Gerechtigkeit einsteht. Und es ist sicherlich nicht einfach, für das Richtige, für Gott einzustehen. Aber Gott schenkt uns alles. Alles, was dafür notwendig ist. Und am Ende wird sich das Ganze lohnen. Jesus wird uns nie verlassen in all den Prüfungen, die bei uns dastehen. Denn letztendlich, was geprüft wird, ist einfach, wie ist unsere Liebe zu Gott? Lieben wir ihn tatsächlich? Machen wir es wegen der Belohnung? Worum geht es eigentlich? Lieben wir Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzer Kraft? Lieben wir unseren Nächsten wie uns selber? Das ist die Prüfung. Und ich möchte einfach zum Schluss zwei Aufrufe machen. Für mich persönlich, aber auch für jeden, der hier sitzt. Vielleicht haben wir hier gemerkt, gewisse Dinge, die in unserem Leben nicht gut laufen. Dinge, wo wir vielleicht Gott entehrt haben, wo wir ihn verleugnet haben, wo wir nicht erkannt haben, wie groß die Sünde ist, dass uns Sünde von Gott trennt. Und vielleicht wollt ihr wie ich sagen, Herr, vergib mir. Vergib mir für die Sachen und hilf mir in Zukunft. Wenn das euer Wunsch ist, überlegt gut, dann könnt ihr mit mir aufstehen. Ich stehe schon. Wenn euch euer Wunsch ist, zu sagen, Herr, und ihr habt etwas gesehen, was in diesem Punkt, was euch von Gott getrennt hat, wo ihr ihm Unehre gebracht habt, dann steht auf und zeigt es Gott, dass ihr um Vergebung bittet. Wenn es euer Wunsch ist, dann könnt ihr aufstehen. Und eine zweite Sache, was wir am Schluss gelesen haben. Gott möchte, dass am Ende der Zeit wir ein Volk sind, das für die Wahrheit, für die Gerechtigkeit, für Jesus einsteht. Egal, was es kostet. Und dieses Egal, was es kostet, ist schwierig in unseren Augen. Denn es kann viel kosten. Es kann Familie kosten. Es kann Freunde kosten. Es kann Materielles kosten. Aber Gott ist viel größer. Und wenn unser Wunsch ist, dass Gott uns zu einem Mann oder einer Frau macht, die in seinem Weg gehen, die für die Wahrheit einstehen, auch wenn der Himmel zusammenfällt, wie wir vorhin gelesen haben, denkt drüber nach, dann bitte euch einfach, im Gebet einfach, wenn wir zusammen beten, die Hand zu heben. Wenn ihr sagen möchtet, Herr, ich möchte dieser Mann, dieser Frau sein. Ich möchte deinen Weg gehen. Wenn wir zusammen beten, dann hebt einfach die Hand. Herr, unser himmlischer Vater, Herr, wir danken dir für dein Wort, was du uns gegeben hast. Herr, wir danken dir, dass du so liebevoll mit uns umgehst, dass du so geduldig mit uns umgehst, Herr, dass du uns auf uns wartest, uns immer wieder zu dir ziehst, durch dein Wort, durch andere Menschen uns auch aufzeigst, was uns von dir trennt, Herr. Wir bitten dich um Vergebung. da wo wir gefehlt haben, Herr, da wo wir uns von dir getrennt haben, durch Fehler, durch Vergehen, Herr, wasche du uns rein durch dein Blut, Herr. Herr, und du siehst jede einzelne Hand, die jetzt erhoben ist, die gern möchte, dass du uns zu den Männern und Frauen machst, die für dich einstehen, die dich bekennen, kostet es, was es wolle. Herr, denn ohne dich können wir einfach nichts tun. Wir müssen unsere Schwachheit vor dir bekennen. Denn du hast gesagt, dass du nur in den Schwachen mächtig sein kannst. Wir können es von uns selber nicht tun. Herr, du siehst unsere Herzen, du siehst unser Verlangen. Und wir danken dir für dein Versprechen, das du uns gegeben hast. Wer zu dir kommt, Jesus, den wirst du nicht hinausstoßen. So führe und leite uns, wie wir Vorbilder sein können, wie wir dein wahres Volk sein können, wie wir uns untereinander unterstützen können, in Liebe ermahnen können, das Beste füreinander haben wollen, damit wir bald auch nach Hause gehen. Herr, wir legen alles in deine Hände und sind dir dankbar dafür im Namen Jesu. Amen.